Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Das südkoreanische Kino hat allen Grund, sich hochleben zu lassen. Es feiert gerade seinen 100. Geburtstag. Und genau in diesem Jubiläumsjahr hat auch der abgründige Thriller Parasite von Bong Joon-ho in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Genügend Anlässe also, um den Blick auf das koreanische Kino zu richten. Anke Lewicke ist gerade in der Hafenstadt Busan. Dort ist am Donnerstag das größte Filmfestival in Asien eröffnet worden. Und natürlich wird auch das eigene Kino mit einer Retrospektive gewürdigt. Hallo Anke.
Hallo Susanne.
Ja, lass uns mal schauen, wie sich Regisseure und Regisseurinnen an der Geschichte ihres Landes abarbeiten. Genügend Stoff gibt es ja, die Besatzung Japans, der Koreakrieg, die Militärdiktatur, der Aufbruch in die Moderne. Inwieweit spiegelt sich die Geschichte Koreas auch in der Kinogeschichte wider?
Na, ich würde mal sagen, das koreanische Kino und seine Regisseurinnen und Regisseure, die mussten sich immer wieder behaupten. Vom Anfang der Kinogeschichte bis heute. Ich meine, nimmst du heute Korea, Südkorea? Es gibt kaum öffentliche Förderung. Es ist eine Kinoindustrie. Also das ist ein harter Konkurrenzkampf. Gehst du dann einen Schritt zurück? Während der Militärdiktatur gab es einfach eine unheimlich rigide Zensur und alle kritischen Stimmen wurden quasi unterbunden. Und geht man an die Anfänge zurück, 1905, wo der erste Film hier gedreht wurde, da war Korea von den Japanern besetzt bis 1945. Und natürlich haben die Japaner auch das Kinowesen kontrolliert. Und alles, was zu dieser Zeit gedreht wurde, ist eigentlich im Koreakrieg vernichtet worden. Aber es gibt natürlich trotzdem historische Quellen. Und die erzählen eben von einer sehr lebendigen Kinokultur. Und es gab ja, und das ist aus Japan rübergekommen, früher die Kultur des Benji, des Kinoserzählers, also der die stummen Bilder quasi interpretiert hat. Und da gab es natürlich Benjis, die dann koreanische Lesarten mit reingebracht haben und alles. Und leider ist aber auch der erste koreanische Film, einer der ersten, Arirang, der sehr japanisch-kritisch war, vernichtet worden. Und das muss eigentlich ein Meisterwerk gewesen sein. Sehr japankritisch. Und Arirang geht auf ein Volkslied zurück. Und dieses Lied ist eigentlich bis heute so ein Lied der unabhängigen Freiheitsbewegung. Das singen auch heute noch unabhängige Filmemacher hier, Arirang.
Du hast es eben schon gesagt, also zunächst musste sich das koreanische Kino gegen die japanischen Besatzer behaupten. Inwieweit ist denn, sieht sich das Kino selbst auch als eine Art Bewahrer der eigenen Kultur?
Ja, da gibt es auf alle Fälle den Regisseur Im Kontek, der hat über 100 Filme fast gemacht. Er hat so als Auftragsregisseur nach dem Krieg angefangen, kommerzielle Filme. Aber dann ist er immer mehr zurückgegangen in die Geschichte, hat das höfische Leben festgehalten, die Bedeutung des Buddhismus früher in Korea. Und es wird hier ein Film von ihm gezeigt mit dem Titel Die blinde Sängerin. Und da geht es um den Pansori-Gesang. Das muss man sich vorstellen, wie so eine Ein-Frau- oder Ein-Mann-Oper. Und die Sängerin oder der Sänger, die nehmen die Kommunikation mit der Fasstrommel auf und so erzählen sie eben ihre Geschichten. Das ist sehr eigenartig. Aber wenn man diesen Film mit Publikum sieht, dann merkt man einfach, wie begeistert die Südkoreaner mitgehen, weil hier ist alles mittlerweile so hypermodern und an diese früheren Traditionen anzuknüpfen, das sieht man richtig, dass es ein großes Vergnügen, aber auch ein Bedürfnis und eine Sehnsucht ist.
Ein weiterer großer Einschnitt war ja der Koreakrieg. Inwieweit spiegelt sich denn der in den Filmen wieder?
Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, auch damals gab es schon immer, da ging es ja los mit den Militärdiktaturen während der amerikanischen Besatzung, eine unheimlich große Zensur. Und zwei der großen Klassiker werden hier aber gezeigt, die die Zeiten des Umbruchs, des Wiederaufbaus zeigen. Beide Filme spielen Anfang der 60er Jahre. Da ist einmal Das Hausmädchen. Und das Hausmädchen zieht eben in ein Haus ein, fängt dann ganz offensiv eine Affäre mit dem Hausherrn an, bricht so mit den konfuzianischen Idealen. Aber interessanterweise ist dieses kleine Haus auch schon so die Verwirklichung des Kleinbürgertraums. Der Mann ist Klavierlehrer. Und dieser Film ist so voll von kleinen Details, die sehr, sehr viel erzählen. Also da taucht man richtig so sinnlich in diese Zeit ein. Und ein anderer wichtiger Film ist A Day's Off. Das ist die Geschichte eines Paares und den Film muss man sich sehr neorealistisch vorstellen, spielt an Originalschauplätzen, man sieht die Zerstörung und seine wahrhafte Melodramatik entwickelt dieser Film durch seinen psychologischen Zugang. Und er ist wirklich einfach sehr schön stilisiert. Manchmal sieht man minutenlang einfach auf ein Gesicht. Und in diesem Gesicht spiegelt sich die ganze Zerstörung des Landes wieder und die ganze tiefe Verzweiflung.
Du beschäftigst dich jetzt nun schon seit vielen, vielen Jahren mit dem südkoreanischen Kino, hast dich aber jetzt auch noch mal in der Vorbereitung unzählige Filme geguckt. Hast du denn bei deiner Reise durch diese koreanische Filmgeschichte noch eine Entdeckung gemacht, die dich besonders bewegt hat?
Naja, ich meine, jede Nation hat doch auch immer so einen Jugendkultklassiker. Also denken wir an Easy Rider oder so. Und da gibt es einen Film, March of Fools, aus dem Jahre 1975, der mich unheimlich bewegt hat. Also da geht es so um zwei junge Studenten mit langen Haaren. Die werden immer wieder von der Polizei gejagt, weil lange Haare nicht erlaubt sind. Dann sieht man, wie sie mit Mädchen flirten und alles ist im Aufbruch. Man liest Camus, der Existenzialismus ist da. Und gleichzeitig, obwohl der Film so knallig fotografiert ist, spürt man, dass es einfach keine Perspektive für diesen Freiheitswillen gibt, weil der Film hat eigentlich auch gar keinen Horizont. Also der hat trotzdem auch immer was Klaustrophobisches und deshalb liegt schon eine Melancholie immer darüber. Und es ist ganz interessant, viele Szenen musste der Regisseur rausschneiden in den 70er Jahren. Zum Beispiel, als die beiden Studenten sich einfach über einen Soldaten lustig machen. Undenkbar damals, aber jetzt kann man es wieder in der vollen Länge sehen, wie es der Regisseur wollte.
Inzwischen sind ja einige Filmemacher überhaupt nicht mehr aus dem internationalen Weltkino wegzudenken. Hang Sang-soo zum Beispiel mit seinem sehr persönlichen Kino, das sich aber auch für gesellschaftliche Phänomene öffnet. Oder Bong Joon-ho. In knapp 2 Wochen läuft sein neuer Film Parasite bei uns in den Kinos an. Welche Rolle spielt denn eigentlich Bong Joon-ho in Korea selbst?
Na, ich würde mal sagen, er ist ein großer Star. Alle seine Filme haben fast hier immer 10 Millionen Zuschauer, natürlich auch Parasite, gerade wegen der Goldenen Palme. Und ich denke mir, das hängt damit zusammen, dass seine Geschichten und Figuren, dass die Menschen sich einfach hier in seinen Filmen wiederfinden können. Also sie müssen nicht wie im US-amerikanischen Genre-Kino so häufig über sich hinauswachsen. Also da gibt es ja zum Beispiel seinen Monsterfilm The Host, da gibt es eine dysfunktionale Familie, die muss eben gegen ein Monster kämpfen, das die Leichen aus den südkoreanischen Folterkellern ausspuckt. Also mit dem Genre verhandelt Bong Joon-ho die Verbrechen der Militärdiktatur. Und dann läuft hier sein erster Thriller, Memories of the Murder, ein wahrer Fall, spielt Ende der 80er Jahre, also genau zu Zeiten, als die Demokratie langsam Fuß fasste in Südkorea. Und es ist ein Whodunit-Thriller, es gibt Serienmorde und eigentlich wird alles erzählt anhand zweier Polizisten. Einer kommt noch so aus den diktatorischen Strukturen, arbeitet mit Foltermethoden. Der andere glaubt an die Gerechtigkeit. Also die neuen und die alten Kräfte treffen hier in diesem Film aufeinander. Das ist ein spannender Thriller, aber auch ein historisches Dokument.
Eindrücke und Einblicke in die 100-jährige Kinogeschichte Koreas von Anke Lewicke. In der kommenden Vollbild-Sendung am nächsten Samstag können Sie auch Bong Joon-ho selbst hören. Patrick Wilinski hat den Gewinner der diesjährigen Goldenen Palme getroffen. Und wenn Sie sich noch weiter mit der Kinogeschichte Südkoreas beschäftigen möchten, dann sei Ihnen die Webseite des Korean Film Archive empfohlen. Die meisten der Filme, über die wir gesprochen haben, sind dort mit englischen Untertiteln online zu finden. Und wenn Sie lieber ins Kino gehen, auch dazu gibt es Gelegenheit. Unter dem Titel Springtime on the Korean Peninsula zeigt das Berliner Arsenal-Kino ab Mitte Oktober koreanische Filme aus den Jahren 1934 bis 1962 quer durch die Genres.